Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcast-Partner, der seit kurzem durch die Fußgängerzonen läuft, weil er eine Petition gestartet hat und Unterschriften sammelt, dass der HSV jetzt nur noch alle seine Spiele in der Bundesliga zu Hause austrägt. Moin Ben.
Moin Tim. Ja, ich versuche, dass man vielleicht das Volksparkstadion so auf Rädern mitnehmen kann, dass vielleicht LKWs das Volksparkstadion mitziehen können, damit die Jungs irgendwie das Gefühl haben, okay, wir spielen die ganze Zeit zu Hause. Nein, Quatsch, es ist ja eine total irrationale Geschichte eigentlich. Spielt zu Hause gut und auswärts läuft überhaupt nichts. Und ich glaube, je mehr man auch darüber redet und die Spieler lesen ja auch, egal was die sagen, ich denke, viele lesen ja auch quer und schauen sich Schlagzeilen an, desto mehr du darüber redest, desto mehr verfestigt sich dieser Mythos von der Auswärtsschwäche, glaube ich auch. Wir werden das vielleicht gleich ein bisschen aufdröseln. Man kann, glaube ich, zur Verteidigung der Mannschaft sagen, dass gerade in den Auswärtsspielen gegen Gladbach, in Berlin, in Leipzig und irgendwo ja auch in Köln durchaus das drin gewesen wäre. Und wenn man vielleicht ein oder zwei dieser Spiele gewonnen hätte, würden wir jetzt diese Thematik vermutlich gar nicht haben. Nee. Ja, so hat die Spiele verloren und hat jetzt auch am vergangenen Wochenende auswärts eine ganz schöne Packung gekriegt. Und deswegen haben wir das Thema jetzt. Ich weiß nicht, wie blickst du drauf?
Ja, ich habe mal die Zahlen mitgebracht, was du schon angedeutet hast. Zu Hause ist der HSV eine Top-Mannschaft in der Bundesliga. 13 Punkte, 4 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Davon eine, muss man sagen, muss man gefühlt auch schon wieder fast ausklammern, weil das noch vor den Neuzugängen Vuškovic, Dambilo Konga und Vieira war gegen St. Pauli, das Derby. Wir erinnern uns alle schmerzhaft zurück. Die andere dann gegen Wolfsburg, sehr unglücklich. 12-8 Tore, das wäre Platz 6. Da könnten wir dann alle wieder anfangen zu überlegen, wo wir nächstes Jahr hinfliegen, nach Prag, auf Mallorca oder wo auch immer es hingeht. Wären da nicht die blöden Auswärtsspiele, denn da hat der HSV nur 2 Punkte geholt. Kein Sieg logischerweise, 2 Unentschieden. Das waren, du hast es angesprochen, die beiden 0-0s gegen Union und Gladbach. 5 Niederlagen, 3-16 Tore in diesen 5 Niederlagen. Es ist Platz 18, mit weitem Abstand übrigens in der Auswärtstabelle. Also, du hast mich gefragt, wie ich drauf blicke. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, den Punkt würde ich jetzt mal aufgreifen. Einerseits kann man sagen, ja gut, der HSV hat halt Auswärtsspiele unter anderem bei den Bayern, in Köln, jetzt in Hoffenheim, wo wir jetzt gleich auch nochmal ausführlicher drüber reden werden, oder in Leipzig, das sind halt alles schwere Gegner, das sind vor allem gute Heimmannschaften, die einfach zu Hause gut Punkte holen. Andererseits hat man auch in Augsburg gespielt, dort verloren und diese beiden 0-0s gegen Gladbach und Union, wo man sagen kann, gut, da wäre halt was drin gewesen. Und der andere Punkt ist ja, das kennen wir ja alle durch das Round-Robin-System der Bundesliga, dass wir nächstes Jahr dann die wichtigen Spiele, die wir jetzt zu Hause gewonnen haben teilweise oder die wir hatten, dass wir die dann auswärts haben. Also St. Pauli, Heidenheim, Mainz, Wolfsburg, das sind alles Auswärtsspiele nächstes Jahr in der Rückrunde. Und heim hast du dann dafür die Bayern, Leipzig, Hoffenheim und Köln. Da komme ich wieder mit diesen Mannschaften. Und ich weiß, sag mal, wie du das siehst, aber wenn wir die Auswärtsschwäche nicht ablegen, wird das in der Rückrunde ganz schwer mit der Konstellation, oder?
Auf jeden Fall, aber ich denke, dass die Mannschaft die Auswärtsschwäche ablegen wird. Ich glaube, das sind immer nur so Phasen. Ich kann mich jetzt an keine Truppe erinnern, die mal so in der ganzen Saison wirklich auswärts nichts geholt hat oder vielleicht auch zu Hause nichts geholt hat. Ne? Diese Heimschwäche gab es vom HSV vor ein paar Jahren auch mal.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass sich dieses Problem vielleicht nicht durch die ganze Saison ziehen wird, weil ich habe es gerade eben schon gesagt, das ist irgendwo ja logisch nicht zu erklären. Nur weil eine Mannschaft, weiß nicht, 600 Kilometer weiter südlich auf dem Platz steht, ist sie ja in der Lage, eigentlich genau dieselbe Leistung zu bringen wie im eigenen Stadion. Klar, Faktor Fans, Faktor Heimspiel, das haben wir alles gesehen, das haben wir alles gehört, das haben wir auch aufgenommen, wenn wir im Stadion waren. Das ist was Besonderes und ich nehme den Spielern das auch ab, dass es sie auf eine bestimmte Art und Weise nochmal etwas mehr pusht. Das würde mir ganz genauso gehen. Aber das reine Vermögen fällt ja nicht dadurch ab, dass du woanders auflaufen musst. Und ich glaube, dass sich das mit dem ersten Auswärtssieg vielleicht dann auch irgendwie legen wird, dass der Knoten platzen wird. Und deswegen bin ich erstmal optimistisch. Aber klar, die Drohkulisse, die du jetzt aufmachst, ist unschön. Und die Statistiken, die du mitgebracht hast, das ist auch echt heftig. Ne? Also 18. Platz, wenn es nur nach Auswärtsspielen gehen würde. Vielleicht kann man da irgendwie mental nochmal dran arbeiten. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie müssen die Spieler in die Köpfe bekommen, dass sie das, was sie zu Hause leisten, auswärts ganz genauso bringen können. Und dieses Problem, dass die Mannschaft irgendwie nicht so ganz in der Lage ist, Erfolgserlebnisse aus Vorwochen so mitzunehmen, dass sie dann auch in einem Spiel darauf gut spielt, die spiegelt sich ja so ein bisschen in dieser Heim- und Auswärtsbilanz. Und das werden wir jetzt gleich mit dem Haufenheim-Spiel nochmal mustergültig uns vor Augen führen müssen.
Ja, das ist eine wunderbare Überleitung. Dann machen wir das doch und gehen zu Hoffenheim. 1:4 am Ende. Das Ergebnis aus Sicht des HSV hätte theoretisch 2:4 sein können, wenn Ryan Philipp sich die richtigen Stollen an den Schuh geschraubt hätte und nicht weggerutscht wäre beim Elfmeter. Dann würde es nochmal so ein bisschen besser aussehen. Aber zur Wahrheit gehört halt auch, dass es zwischendurch 4:0 stand. Das muss man, finde ich, immer mit beleuchten. Wir gehen aber der gewohnten Weise durch dieses Spiel, Ben. Was ist denn deine Schlüsselszene?
Ja, der Moment des Spiels ist für mich gleich das 1:0 durch Grischa Prümmel. Ein Tor mit Seltenheitswert, weil du es in der Bundesliga wirklich nicht so oft siehst, dass ein Spieler so unbedrängt zum Torabschluss kommt. Ich weiß nicht, ob Muheim und Tore in der Riga gehofft haben, dass Prümmel sich da vielleicht so ein bisschen erschreckt darüber, wie viel Platz er hat und den Ball dann drüber setzt. Ja, Spaß beiseite. Es ist aus Hamburger Sicht auch nicht so richtig witzig, aber leider stilprägend für dieses Spiel, in dem der HSV auch danach immer mal wieder ein bisschen zu naiv aufgetreten ist. Das frühe Tor hat den Matchplan dann vermutlich auch relativ schnell zum Bröckeln gebracht. Defensiv stehen, schnell kontern ist dann, wenn du 0-1 hinten liegst, auch nicht mehr so leicht. Deswegen ist das Tor für mich mein Moment des Spiels.
Ja, da schließe ich mich an, das habe ich auch schon mal vorgreifend, warum es wäre sowieso ein wirklich sehr schweres Auswärtsspiel geworden, was dem HSV hier gedroht hätte oder gedroht hat in Hoffenheim. Und du sagst es, der Matchplan wäre wahrscheinlich ja wirklich gewesen, lange die Null halten und auf Konter setzen. Und das war dann nach 10 Minuten vorbei und damit hat man sich fast unmöglich gemacht. Und auch dieses Tor ist für mich so mustergültig ja, das ist schon angesprochen, diese Naivität. Kocholeischwili lässt sich von Touré mit einem einfachen kurz stoppen, dann einen Sprint anziehen, abkochen. Vuschkovic hat das Gefühl, er muss da hinterherrücken, oder ranrücken, um Kocholeischwili zu helfen. Torunariga muss deswegen mit Tim Lemperle mitrücken, übergibt sogar noch, man sieht das in der Wiederholung, an Miro Muheim, der dann aber aus mir unerklärlichen Gründen, wir kommen nachher noch zu Miro Muheim, genauer, stehen bleibt, sodass Grischa Prömmel völlig frei zum 1:0 einköpft und ich hatte es jetzt schon gesagt, den Weg ebnet, dass der HSV ein super schweres Auswärtsspiel vor sich hat dann und Hoffenheim sich so ein bisschen auch in so einen Rausch oder so einen Spaß, ich habe das Gefühl, die hatten richtig Bock zu zocken, gerade in der zweiten Halbzeit, wenn ich dann auch an das Tor von Fisnik Aslani denke. Und das passiert halt alles, weil der HSV früh in Rückstand geht und viele Prinzipien über Bord werfen muss.
Das stimmt, obwohl man auch sagen muss, direkt nach dem 0:1 hat es dann auch eine Zeit lang erstmal keine Großchance mehr für Hoffenheim gegeben. Es ist aber trotzdem so gewesen, dass der Ton irgendwie schon so gesetzt war durch dieses Tor. Und wir haben jetzt auch unabgesprochen hier denselben Moment gewählt. Deswegen scheint es irgendwie dann auch zu passen.
Dann, trotz Niederlage, wollen wir den Spieler des Spiels küren. Bent, was ist denn dein Spieler des Spiels? Oder wer?
Ja, also die einzigen HSV-Helden an diesem Nachmittag sind für mich die Fans, die
Mhm,
da
fair.
1200 Kilometer nach Sinsheim hin und zurück abgerissen haben. Und eigentlich sollte dich deine Mannschaft dann auch nicht so im Stich lassen. Aber man muss sagen, es gab dem Vernehmen nach, ich war jetzt nicht da, aber man hört, es gab keine Pfiffe, es gab Aufmunterung. HSV wurde skandiert und ich finde das zum aktuellen Zeitpunkt der Saison auch richtig. Die Mannschaft hat vorher das Derby gewonnen und hat sicherlich deswegen auch noch ordentlich Kredit gehabt, auch zu Recht. Und es ist jetzt nicht der Zeitpunkt gekommen, um die Mannschaft irgendwie auszupfeifen oder so. Das wird auch nicht der letzte Rückschlag gewesen sein. Und ich finde diese doch norddeutsche, realistische Einschätzung der Fans eigentlich an der Stelle doch noch relativ angebracht. Ja. Deswegen sind die Fans für mich die Spieler, die Fans des Spiels.
Ja, du sagst es halt richtig. Die Fans, zumindest die regelmäßig ins Stadion gehen, scheinen ein gutes Gespür dafür zu haben, wie die Lage ist. Weil grundsätzlich, machen wir uns auch mal ehrlich, grundsätzlich gegen Hoffenheim zu verlieren, ist erstmal keine Schande. Über das Wie sprechen wir noch ausführlicher jetzt im Laufe der Besprechung. Aber grundsätzlich zu verlieren, ist keine Schande. Du hast das Derby gewonnen, du stehst relativ gut da für einen Aufsteiger. Hätte man uns diese Tabellensituation blanko hingelegt nach den ersten zwei Saisonspielen uns gesagt, das ist so der Stand, mit dem es ungefähr in ein bisschen, was kann sich da jetzt ja noch verändern am Wochenende, aber mit dem es ungefähr in die Winterpause geht, hätten wir das alle unterschrieben. Und wahrscheinlich ohne zu zögern.
Absolut, und das heißt ja nicht, dass man nicht auch kritisieren kann, das machen wir ja auch. Und man hätte meiner Meinung nach auch nicht 4 Tore kassieren müssen. Ne? Dass Haas das Spiel verloren hat, keine Frage, ist auch leistungsgemäß total verdient gewesen, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Aber jetzt sozusagen alles schlecht zu reden, wäre meiner Meinung nach auch falsch. Und wie gesagt, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, auch nicht der richtige Zeitpunkt, einfach zu früh.
Ja, ich habe tatsächlich einen ungewöhnlichen Spieler des Spiels, weil er eher auf der anderen Seite viel zu Hause war, aber vielleicht gerade weil der Rest diesmal nicht so geglänzt hat, konnte er für mich positiv auffallen. Und das ist für mich Ryan Philipp. Ja, der Elfmeter geschenkt, passiert. Ist einem Philipp Lahm und einem Xabi Alonso, manche von euch erinnern sich vielleicht auch schon mal passiert, sogar beiden im selben Elfmeterschießen. Ich fand aber grundsätzlich, dass Ryan Philipp anders als Rensford Königsdörfer wirklich einen sehr schönen Zug nach vorne gebracht hat, einige Konter hatte, die dann nicht gut ausgespielt werden, aber wo die überhaupt erst durch ihn entstehen und dann auch so das 1 zu 4 ist ja auch so ein Konter, wo Fabio Vieira vorher auch einen unfassbar guten Pass spielt. Da hat man mal so gesehen, warum man Fabio Vieira eigentlich geholt hat. Viel zu spät leider aus Sicht des HSV in diesem Spiel, aber immerhin noch ein Ehrentreffer, dass so ein bisschen so halb die Schmach so ein bisschen weg ist, weil man muss ja auch dazu sagen, auswärts Tore schießen war bis dahin auch nicht die Stärke des HSV. Da hatten wir bis jetzt zwei vor diesem Spiel, jetzt sind es halt drei. So, und immerhin haben wir jetzt mal wieder eins. Und für Ryan Philipp wird das vielleicht auch gut sein, dass er jetzt endlich mal wieder getroffen hat. Ich hoffe, dass er das vielleicht mitnehmen kann in die nächsten Spiele. Deswegen Ryan Philipp mein Spieler des Spiels aus HSV-Sicht.
Ja, wenn man einen wählen möchte, ist er vielleicht der Richtige. Obwohl ich sagen muss, ich habe mich schon ein bisschen, ja, ich fand es schon schade, dass man das Torverhältnis vielleicht nicht durch ein 2-4 noch ein bisschen aufpolieren konnte. Auf der anderen Seite, klar, das passiert, das macht er auch nicht mit Absicht. Und bei
Nee.
seinem Tor hat er natürlich auch so ein bisschen Glück, dass das Baumann da auch nicht so hundertprozentig gut aussieht, ne? Aber letztendlich stimme ich dir zu, mit ihm war ein anderer Zug im Spiel. Und deswegen, bin ich gespannt, wie er dann auch am Samstag auftreten wird, ob er da daran anknüpfen kann.
Ja, irgendwie auch, aber auch ausgleichende Gerechtigkeit bei Baumann. Der hält davor irgendwie zwei Schüsse von Fabio Baldi sensationell gut. Wo man sich denkt, eigentlich darf da doch mal einer von reinfliegen. Und so ein Kullerball hält er dann halt nicht. Das gleicht sich dann halt irgendwie aus. Ich würde mal mit meinem Underperformer weitermachen, Ben, weil du ja, ich weiß ja durchs Vorgespräch, dass meiner bei dir unter anderem mit vorkommt. So viel als Spoiler. Und mein Underperformer, und jetzt kann es sein, dass es ein bisschen emotionaler Rage-Talk von mir hier wird, Vorwarnung an alle Leute, ist Miro Muheim. Und ich habe es hier auch wortwörtlich so stehen und ich stehe auch dazu. Ich habe die Schnauze gestrichen voll und ich sage das auch in der Härte. Muheim ist nach vorne einer der Schlüsselspieler für den HSV. Das möchte ich nicht kleinreden. Das hat vor allem das Nordderby auch nochmal gezeigt. Aber nach hinten ist er immer wieder in der Bundesliga die größte Schwachstelle dieser Mannschaft. Und egal, ob das jetzt gegen München, Wolfsburg, Hoffenheim, es sind immer wieder Momente, wo er Tore mit verursacht, weil er nicht konsequent nach hinten verteidigt. Und das geht mir in erster Linie auf den Sack und in zweiter Linie geht mir auf den Sack. Er verteidigt nicht konsequent nach hinten, so wie beim 0-1 und 0-2 in Hoffenheim und beschwert sich dann bei seinen Mitspielern. Und hat so eine Körpersprache von, ey, ich bin's nicht, ihr seid's. Und das geht mir super auf den Sack. Und ich spreche es jetzt aus, Ben. Entweder man kriegt diesen Jungen im wahrsten Sinne des Wortes zum Laufen und zum Ackern nach hinten, irgendwie in der Winterpause. Oder man muss hier jetzt wirklich mal gute Konkurrenz ins Haus holen. Weil Noah Katterbach ist es nicht, Abubakar Soumahoro ist es nicht und sonst hat er niemanden. Und ich habe das Gefühl, dass Miro Muheim sich gerade zu einem narrenfreien Spieler in Hamburg entwickelt, der jede zweite, dritte Woche so einen richtigen Bock in der Defensive drin hat und trotzdem steht er jede Woche wieder auf dem Feld, außer wenn er irgendwie im Training randaliert. Und das wird es für die Rückrunde sonst richtig schwer machen, wenn du so eine klar ausmachbare Schwachstelle hast, da mit der linken Seite. Oder siehst du das anders?
Nee, ich sehe es schon ähnlich. Also ich habe die Woche auch nochmal drüber nachgedacht, wer könnte ihn da realistischerweise ersetzen und habe gedacht, oh, da ist niemand und er wird spielen müssen. Und natürlich ist es ein Problem. Es ist auch ein Problem, wenn er sich verletzen sollte, aber es ist natürlich auch ein Problem, wenn er jetzt Leistungen zeigt, wie zum Beispiel gegen Hoffenheim. Ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du. Also ich finde, es gab dann doch auch über den Saisonverlauf andere Schwachstellen, aber gerade das Spiel hat, find ich schon nochmal offenbart, dass er klar in der Rückwärtsbewegung Probleme hat. Und ich finde fast das 0 zu 2 noch ein bisschen heftiger als das 0 zu 1. Also gegen den Innenverteidiger, da dreht er sich dann irgendwie so komisch rein, aber auch nicht so richtig, das hat mir auch nicht gut gefallen und deswegen kann ich deinen Ärger da schon auch ein Stück weit nachvollziehen, ja, auf jeden Fall.
Wer ist es denn bei dir?
Ja, die Bild hat 9-mal die 5 und einmal die 6 vergeben in diesem Spiel. Ich glaube, ja, man hätte jetzt irgendwie viele rauspicken können. Ich habe mich dazu entschieden, mal so einen Mannschaftsverbund zu nominieren, und zwar unsere Fünferkette, die es in den vergangenen Wochen ordentlich gemacht hat, ne? Ja, so hatte im bisherigen Saisonverlauf defensiv nicht die Probleme, die man vielleicht offensiv hatte. Aber gegen Hoffenheim war das nichts. Und man muss sagen, man kann wirklich von rechts außen bis links außen bei fast allen Gegentoren irgendwo einen Spieler finden, der da ganz schön krass in der Verlosung mit drin ist. Ne? Wir haben jetzt über das 0 zu 1 gesprochen. Torunariga und Muheim, da stimmt die Abstimmung nicht. Bei dem 0-2 ist es irgendwie auch Muheim, aber man muss sich trotzdem auch fragen, warum Hoffenheim da eben 16er nochmal querlegen kann. Also sind auch andere Spieler beteiligt. Bei dem 0-3, Capaldo rutscht da natürlich auch so unglücklich weg. Ne? Es ist auch immer mit Unglück so ein bisschen verbunden gewesen. Und dann bei dem vierten Gegentor ist es auch irgendwie so eine Melange von Fehlern von Luka Vucevic. Auch mal, muss man sagen, es ist so ein Ballverlust, der nicht sein muss. Und dann kommt Capaldo auch gegen den eingewechselten Hoffenheimer Spieler, der frisch war, nicht hinterher. Vucevic läuft aber auch den Weg zurück nicht durch. Und deswegen habe ich die ganze Gruppe. Kocholeischwili ist zur Halbzeit für Philipp ausgewechselt worden. Auch sicherlich nicht sein Spiel gewesen. Du hast gesagt, vor dem 0 zu 1 hat er die Flanke nicht unterbunden. Deswegen habe ich hier die ganze Fünferkette einmal nominiert, ohne jetzt so ganz doll draufhauen zu wollen, aber das war einfach nichts. Und ja, guckt euch die Tore nochmal an. Vielleicht gab es einen, der da besonders rausstach. Für dich war es eben Muheim. Ich habe mich jetzt hier nicht dazu durchringen können, einen so ganz besonders in den Fokus zu stellen.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Für mich war es, glaube ich, vor allem Muheim, weil so das Fass langsam voll war für mich persönlich, weil ich mir das schon mehrere Wochen gedacht habe und immer mal wieder diesen Impuls hatte, ihn auch zu nehmen, ihn dann nicht genommen habe. Und jetzt die zwei Tore in Hoffenheim waren dann so in der Halbzeit, ist mir dann einfach der Kragen geplatzt, da gebe ich ehrlich zu. Und dann
Ja.
dadurch hat er sich dann halt, musste ich ihn jetzt einfach nehmen. Dann kommen wir mal zum Auf- oder zum Absteiger, je nachdem, was du hast. Aber beziehungsweise ich kann schon spoilern, wir haben denselben Band. Wen haben wir denn und was ist er?
Ja, Nikolai Rambo-Remberg. Was ist er? Er ist jetzt zum Glück nicht mehr gesperrt. Was war er? Er konnte gegen Hoffenheim nicht mitspielen und daraus hat wieder 4 Gegentore gekriegt, wie schon gegen den ersten FC Köln. In dem Spiel war Rembeck auch auf der 6 nicht im Einsatz. Er hat zwar gespielt in der Innenverteidigung, aber er hat eben nicht auf der 6. Position gespielt. In zwei Spielen hat er dort nicht gespielt und in den beiden Spielen hat der HSV 8 Gegentore gefressen. Das ist schon ziemlich heftig. Und ich denke, dadurch zeigt sich ein Spieler, der im Grunde nicht so richtig entbehrlich ist, oder?
Ja, absolut. Also, ich habe ja auch zu stehen. Hast einfach gesehen, dass er in der Zentrale aktuell nicht zu ersetzen ist. Punkt. Also damit ist für mich alles gesagt und das ist nicht meine Kritik an Jonas Meffert, der das, finde ich, im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr gut gemacht hat, trotzdem irgendwo gegen Hoffenheim aber zumindest bemüht war. Aber du kannst Remberg aktuell nicht. Es ist irgendwo ein Lob für Remberg, aber irgendwie auch bedenklich. Aber es ist beim Aufsteiger auch normal, dass die erste Reihe meistens deutlich besser ist als das, was danach kommt. Von daher will ich es jetzt auch nicht kritisieren, aber du kannst ihn nicht ersetzen gerade. Und das hat das Spiel nochmal unterstrichen und dadurch ist er für mich einfach der Aufsteiger, weil wenn der jetzt nicht gerade verletzt oder gesperrt ist, dann spielt Rembeck immer, habe ich jetzt das Gefühl, für den Rest der Saison. Da wirst du nicht drum rumkommen und deswegen, das hat das Spiel einfach nochmal unterstrichen. Was bleibt denn für dich hängen jetzt aus der 1:4 Niederlage?
Ja, also wir haben in den vergangenen Wochen auch festgestellt, dass der HSV im bisherigen Saisonverlauf nahezu in allen Spielen, vielleicht mit Ausnahme der Niederlage gegen die Bayern, seinem Gegner nie so ganz chancenlos unterlegen war. Ich glaube, das kann man jetzt nach dem Wochenende nicht mehr behaupten. Der HSV hat gegen Hoffenheim eigentlich zu keinem Zeitpunkt eine Leistung auf den Platz bekommen, die einen Punktgewinn gerechtfertigt hat und hat das Spiel, ja, man kann sagen, auch in der Höhe verdient, verloren. Klingt immer so ein bisschen phrasenartig, aber ich finde, das kann man schon so sagen. Und ich habe es eingangs schon gesagt, ich finde es erstaunlich, dass die Mannschaft aktuell nicht so richtig in der Lage zu sein scheint, positive Erlebnisse aus vorherigen Wochen so zu konservieren, dass man in einem darauffolgenden Spiel dann auch eine gute Leistung zeigt. Die Abfolge ist jetzt im Grunde seit der Niederlage gegen Köln so, dass der HSV ein Spiel eigentlich mit einem guten Gefühl abschließen kann, gegen Dortmund spät den Ausgleich macht, gegen Stuttgart spät zum Sieg trifft, gegen Werder das Derby gewinnt und dann im nächsten Spiel eine schwache Leistung zeigt. Ne? Und ich kann mir dann nicht so richtig einen Reim drauf machen. Klar, wir haben jetzt diese Heim-Auswärts-Diskrepanz auch schon angesprochen. Für mich reicht das aber eigentlich als Erklärung nicht. Und ich denke, dass man im Namen einer Entwicklung eigentlich auch zeigen müsste, dass man in der Lage ist, mal zwei Pflichtspiele in Folge zu gewinnen. Das hat der HSV in dieser Saison noch nicht ein einziges Mal. Sie haben zwei Punktspiele in Folge gewonnen, ne? Klar, gegen Stuttgart und Werder, aber zwischen war halt dieses Kiel-Spiel, das ja dann doch auch wieder ein Abfall in der Leistung war. Und das, ja, kann sagen, für den neutralen Fan macht es den HSV momentan umso spannender, weil man im Moment nicht so richtig sagen kann, was vor einem Spiel passieren wird. Und für alle Hamburger Fans finde ich das schade. Ich hoffe, dass man da vielleicht irgendwie eine positive Konstanz reinbekommt. Das ist so ein bisschen das, was ich mitnehme aus dem Spiel. Wie geht's dir?
Ja, erstmal zu dem, was du gesagt hast, der HSV ist aktuell so ein bisschen Jekyll und Hyde, ne? Also du kannst eine Münze vorm Spiel werfen und dann kannst du gucken, welchen HSV du kriegst. Ich schließe mich viel mal an, was du gesagt hast. Bin der Meinung, jetzt möchte ich auch nochmal ein Statement loswerden, grundsätzlich ist es okay, als Aufsteiger beim Tabellen da in dem Moment fünften, vierten, da, dann jetzt nach dem Spieltag vierter, fünfter, so rum, sind noch ein Platz nach hinten gerutscht, 1:4 zu verlieren. Das ist okay. Das wird auch anderen Mannschaften werden in Hoffenheim noch klare Niederlagen kassieren. Es ist auch okay, dass du mal in dem Spiel chancenlos bist. Das war ja eigentlich eher überraschend positiv, dass wir gegen Leipzig eine Chance hatten, gegen andere Gegner, die deutlich besser waren, eine Chance hatten. Das war jetzt das erste Mal so, wie es eigentlich erwartet war. Das war auch okay. So, TSG, absolute Top-Mannschaft in der Bundesliga, hat man gesehen. Was in meinen Augen aber nicht geht, ist, wenn so Grundtugenden, sowas, was so Kampfbereitschaft, Laufbereitschaft, Einsatzwille betrifft, und das geht nicht nur an Muheim, das geht, du hast es schon richtig gemacht mit der Fünferkette, so, es geht an ganz viele Spieler auf dem Platz, wenn man, und man kann bei jedem Tor mindestens einen, eigentlich sogar immer mehrere Spieler ausmachen, die nicht konsequent verteidigen. Und das nervt mich. Und das ist, finde ich, das, was einen nerven darf. Und man muss sich fragen, ob sie entweder zu naiv an die Sache rangegangen sind nach dem Nordderby, dass sie dachten, sie sind jetzt in so einer unschlagbaren Phase gerade, oder dass sie das, oder ist, liegt das Problem auf der ganz anderen Seite und die haben Angst gehabt vor diesem Spiel. Weil krasse Mannschaft, 15.000 Hamburger, das weiß ich nicht. Ich finde, das Trainerteam um Merlin Polzin ist jetzt einfach gefragt, dagegen zu steuern und das aus den Köpfen der Mannschaft zu bekommen. Und völlig unabhängig vom Ergebnis gegen Eintracht Frankfurt, zu dem wir gleich kommen, im nächsten Spiel, wo du auch verlieren kannst, das möchte ich hier auch sagen. Ich will jetzt nicht die Erwartungshaltung aufbauen, dass du gegen Eintracht Frankfurt gewinnen musst. Aber ich will einen deutlich verbesserten Auftritt sehen, gerade was diese Grundsachen betrifft, als Fan, um mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen. Und ich glaube, es wird auch bei vielen Fans, nicht nur bei mir, davon abhängen, mit was für einem Gefühl du in die Winterpause gehst. Weil wäre das jetzt das letzte Spiel vor der Winterpause gewesen, sage ich dir ehrlich, dann wäre ich mit Bauchschmerzen in die Weihnachtsfeiertage gegangen.
Vielleicht darf ich noch einmal, wir haben jetzt viel über die Defensive gesprochen. Man darf die Offensive auch nicht so ganz aus der Verlosung nehmen, ne? Also es ist so, dass sie diesmal nicht nur keine Torgefahr ausgestrahlt hat, sondern auch keine Entlastungsangriffe mehr so richtig gefahren ist, ne? Weil D ist dann zum Ende der ersten Halbzeit so ein, zwei Mal vorne durchgekommen. Aber gerade in so einem Spiel, in dem du einen Gegner hast, der im Grunde mit einem frühen 1:0 dann auch richtig Dauerdruck ausüben möchte, brauchst du eigentlich auch so mal Entlastungsangriffe und vielleicht auch offensiv mal ein, zwei positive Erlebnisse, um zu sagen, okay, man zeigt dem Gegner, wir können euch auch wehtun. Und das ist überhaupt nicht passiert. Und sehe da, also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich sehe auch für das Frankfurter Spiel dann nicht so richtig eine Verbesserung. Also es ist nach wie vor so, dass mir diese Offensive nicht so richtig gefallen möchte. Und das war gegen Hoffenheim, denke ich, auch ein mitentscheidendes Problem, dass der HSV im wahrsten Sinne des Wortes chancenlos war.
Man kann nur hoffen, dass der HSV in den 19 Tagen Winterpause, die es dann jetzt gibt, nach dem Frankfurt-Spiel, eine Stimme holt. Das sage ich
Ja.
ganz ehrlich. Und vielleicht noch ein, zwei Spieler mehr, aber das bequatschen wir nächste Woche. Ganz schnell noch, bevor wir zu Frankfurt kommen. Ich habe Note 5. Was hast du?
Ja, ich auch.
Ja, kommt man bei einem 1 zu 4 trotzdem am Ende nicht auch nicht drumherum. Dann, also ja, ich sage das immer so gerne nach den Niederlagen. Das Schöne ist ja nach immer bei der Bundesliga das nächste Spiel kommt, auf das man sich freuen kann. In dem Fall ist es ein echtes Traditionsduell. Denn der Hamburger SV empfängt am Samstag um 15:30 Uhr im Volksparkstadion Eintracht Frankfurt bei schnuckligen 5 bis 7 Grad Celsius. Also alle, die es wie ich halten und ins Stadion gehen, packt euch gut ein. Das ist ein echtes Traditionsduell. Das sind beides Gründungsmitglieder der Bundesliga von 1963. Die Eintracht am Ende sogar dritter, punktgleich mit dem MSV Duisburg, die da Zweiter geworden sind. Wahnsinnssatz aus der heutigen Sicht, diesen Satz sozusagen. HSV Sechster, viele wissen es vielleicht. Insgesamt 108 Spiele gegeneinander, übergreifend in super vielen Wettbewerben. 44 Siege für den HSV, 25 Unentschieden, 39 Niederlagen. Also, man sieht aktuell noch eher positiv Hamburg, was soweit aber auch dazu gehört, dass Eintracht Frankfurt erst so in den 10er Jahren eine gewisse Transformation durchgemacht hat und vorher auch sehr eine graue Maus bis abstiegsbedrohter Verein der Bundesliga war und dadurch die Machtverhältnisse natürlich in einer gewissen Lage waren. Witzigerweise sogar das erste Spiel wirklich lange her, 1931, das ist bald 100 Jahre her. In 6 Jahren sind das 100 Jahre. Das erste Spiel der beiden Mannschaften gegeneinander, damals noch in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft. 2-0 gewonnen, der HSV. Konnte leider nicht sagen, wer die Torschützen sind, weil bei Kicker gibt es nur das reine Ergebnis. Aber da mache ich dem Kicker auch keinen Vorwurf. Was nicht so schön aussieht, ist die Statistik, wenn man sich die letzten Begegnungen gegen Eintracht Frankfurt anguckt und nach einem HSV-Sieg sucht. Und da, Bent, ich hatte dich im Vorgespräch schon vorgewarnt, kommst du jetzt, weißt du, das Jahr, wann der HSV, wenn dich ist nicht schlimm, dann löse ich es gleich auf, wann der HSV das letzte Mal ein Pflichtspiel in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt gewonnen hat?
Also, ich habe ja früher immer diese Bundesliga-Show bei NDR2 gehört. Und ich erinnere mich an ein Tor von Piotr Truchowski gegen Eintracht Frankfurt, durch das der HSV gewonnen hat, das Spiel, und sich für irgendeinen Europapokal auch qualifiziert hat. Ich weiß noch nicht mehr, in welchem Jahr das war. Entweder war es 2005 oder es war irgendwie 2008. Oder
Also,
2009.
ich kann dir sagen, Trochowski hat gespielt in besagtem Spiel. Es war
Okay.
aber noch ein bisschen später, es war 2011.
Naja,
Am
gut.
21. Januar 2011 hat der HSV das letzte Mal ein Spiel, gleichzeitig auch ein Heimspiel, aber insgesamt auch ein Spiel gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. 1:0, Torschütze Mladen Petric. Ich habe auch mal die Aufstellung mitgebracht, damit man für beide Seiten auch liebe Grüße an die Frankfurter und meinen Frankfurt-Kumpel Arne, der die Folge hier auch hören will. Oder wird, habe ich mal die beiden Aufstellungen auch kurz mitgebracht und lese einfach mal ein paar Namen vor. Frank Rost im Tor bei Hamburg, Viererkette Gidimel, Goiko Katscher, Heiko Westermann, Dennis Aogo, Vierer Mittelfeldreihe, Pitroipa, Trochowski, C. Roberto Elia, Sturm, Spitze, Doppelspitze, Ruud van Nistelrooy, Bernhard Hira, Mladen Petric noch eingewechselt, Trainer beim HSV, Armin Fee. Und wenn wir auf die Frankfurter Seite gucken, Stürmer Gekas, Halil Altintop als Zehner, rechter Mittelfeldspieler Ochs, Meier als Sechser, den wir alle nur als Stürmer und Torjäger kennen, Sebastian Jung, Rode mit drin, Nikolov als Torhüter, Michael Skibbe, also das war schon, Ralf Fährmann als Ersatztorhüter, auch ein Name, den man aus dem deutschen Fußball kennt, da schwelgt man schon in Erinnerung und es zeigt aber gleichzeitig, wie arschlange, schön für die Formulierung, das her ist. Dass Hamburg mal ein Spiel gegen Eintracht Frankfurt gewonnen hat. Damals der HSV halt noch die deutlich größere Nummer. Das müsste unser letztes Europapokaljahr gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. 2010, 2011. Das hat sich jetzt komplett gedreht. Eintracht ist mittlerweile ein Top-Club in der Bundesliga. 2018 den DFB-Pokal gewonnen, auf dem Weg dahin. 2022 sogar die Europa League. Also, da wird uns jetzt eine ganz andere Art von Machtverhältnis erwarten. Dazu sagst du aber gleich mehr, Bent. Ich kümmere mich jetzt hier noch um die HSV-Verletzungen. Da gibt es erstmal im Vergleich zur letzten Folge zu berichten, weil wir es da nicht mit drin hatten, weil wir es auch nicht wussten, dass Jean-Luc Dompé erneut ausfallen wird, ist schon gegen Hoffenheim ausgefallen, von Fabio Baldé ersetzt worden, wird jetzt wieder der Fall sein. Bei Fabio Vieira und Gui Ramos muss man gucken, die sind beide krank, lagen sich beide mit dem grippalen Infekt rum, haben auch nicht trainiert bisher die Woche, kann sein, dass beide vielleicht maximal auf der Bank landen. Man sollte aber eher damit rechnen, dass sie nicht spielen. Dann die Nachricht, die der HSV heute auch auf den Social-Media-Kanälen geteilt hat, dass Yusuf Paulsen sich erneut verletzt hat, umgeknickt ist und mehrere Wochen fehlen wird. Eine positive Sache haben wir, ein Rückkehrer, wir haben es schon gesagt, Nicole Remberg kehrt zurück von der Gelbsperre. Dafür könnten wir aber im ersten Spiel nach der Winterpause direkt den nächsten wichtigen Spieler vermissen, denn Nicolas Capaldo ist gefährdet für eine Gelbsperre. Er hat nämlich insgesamt 4 gelbe Karten, da muss man aufpassen. Aber Gelbsperre ist eine schöne Überleitung, Ben, denn bei den Frankfurtern im Kader wird auch ein Schlüsselspieler wegen Gelbsperre fehlen.
Genau, und wer das sein wird, verrate ich gleich. Ich gehe erstmal rein mit der Aufstellung der Frankfurter im vergangenen Punktspiel gegen den FC Augsburg. Da haben die Hessen 1-0 gewonnen, wobei gleich 2 Tore der Augsburger vom VAR einkassiert wurden. Ich muss sagen, das, was ich gesehen habe, sah eigentlich trotzdem nach einem verdienten Sieg für Frankfurt aus. Und es war auch ein wichtiger Sieg für das Team nach eher schwierigen Wochen in der Bundesliga. 4-2-3-1 ist die Formation gewesen im Tor Michael Zetterer, der ehemalige Bremer. Dann haben sie sozusagen in der Viererkette Christensen, Collins, Robin Koch als Kapitän und Theat. Das ist der benannte Spieler, der mit der 5. gelben Karte, die er in dem Augsburg-Spiel gesehen hat, ausfallen wird. Skiri und Morderhut auf der Doppel-6, davor Ritz Doan, Mario Götze und Faris Shaibi und Sturm, ja, so ein bisschen als falsche 9 kann man sagen, weil die Frankfurter auf der Stürmerposition gerade so ein bisschen einen Engpass haben, hat Ansgar Knauf gespielt, ja. Die Druckkulisse, die hinter diesen Gedankennamen steht, vielleicht noch mal ein bisschen auszubauen. Können wir noch mal schauen, wen Frankfurts Trainer Dino Topmöller in dem Spiel gegen Augsburg noch von der Bank gebracht hat. Da wären zum Beispiel Nathaniel Brown, frisch gebackener A-Nationalspieler Deutschlands. Can Uzun, sicher einer der talentiertesten Spieler der Bundesliga überhaupt. Ne? Der Adam Bühler der Bundesliga. Und Jean-Matteo Baroja, der gerade zu Beginn der Saison auch wirklich sehr gut performt hat, zuletzt ein bisschen Schwierigkeiten hatte, wie viele in der Mannschaft, aber der sein Vermögen auch schon angedeutet hat. Ne? Also über die Frankfurter Mannschaft kann man sagen, dass sie dem HSV auf dem Papier klar überlegen ist. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an unser Tabellenratespiel aus der allerersten Folge erinnert. Ich habe Eintracht Frankfurt als Vizemeister getippt, da sind sie jetzt doch ein bisschen weit von entfernt, aber ich habe sie sozusagen vom Vermögen her als Bayernjäger Nummer 1 gesehen. Da muss dazu sagen, dass die Truppe, du hast es schon gesagt, auch durch die Titel im DFB-Pokal und in der Europa League über die letzten Jahre wirklich einen sehr hohen Unterhaltungswert hatte. Eintracht macht über jahrelang in der Scouting-Abteilung eine super Arbeit. Die haben da einen herausragenden Spieler nach dem nächsten aus, ich sag mal, eher weniger aufgeblendeten Ecken der Fußballwelt nach Frankfurt geholt und dann zu Topspielern entwickelt, für ein Vielfaches der Einkaufssumme dann woanders hin verkauft. Kolumbiani, Ekitike sind da 2 Musterbeispiele. Uzun, Hugo Larsson, wer weiß, was sozusagen da noch an möglichen Verkaufssummen auch warten. Und ja, Frankfurt steht dieser potente Kader gegen den HSV aber nicht vollumfänglich zur Verfügung. Die Hessenschau hat getitelt, Eintracht kriecht auf dem Zahnfleisch ins letzte Spiel. Das bezieht sich natürlich zum einen auf die Doppelbelastung, die Frankfurt durch die Spiele in der Champions League hat, aber zum anderen eben auch durch die angespannte Personallage vor dem Spiel in Hamburg. Gesperrt fehlt Theat, das haben wir schon gesagt, in der Defensive. Der hat die 5. Gelbe gesehen und verletzt fallen aus Jonathan Burkhardt. Super bitter für Frankfurt, mit 8 Toren besser Torschütze. Michy Batshuayi, auch aus der Sturmfraktion. Und Elie Wahi, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, soll auch fraglich sein. Ne? Also dieses Sturmproblem, das bleibt bei der Eintracht auch gegen den HSV. Der Einsatz vom Mittelfeldmann Hugo Larsson war zum Zeitpunkt unserer Aufnahme auch noch fraglich. Er ist einer der entscheidenden Spieler auch in der Zentrale der Frankfurter. Leitet viele Eingriffe nach vorne ein und ist ja dort einfach einer der wichtigen Spieler, die jetzt auch zuletzt gefehlt haben. Außerdem sind Elis Skiri und Faris Shaibi übrigens bester Vorlagengeber mit 6 Assists, für Tunesien und Algerien beim Afrika-Cup in Einsatz und fehlende Eintracht im Spiel gegen den HSV und mindestens bis zur ersten Januarwoche, nach der die Gruppenphase dann dort vorbei sein wird. Ja, es ist aber zu hören, dass im Frankfurter Kader eben wegen der personellen Engpässe 2 Nachwuchsspieler stehen werden, die auch Chancen haben, zu Einsatzminuten zu kommen. Einmal Abu Bekir Is, 17 Jahre alt, deutscher Junior-Nationalspieler, noch ohne Profi-Einsatz, ja, so ein defensiver Mittelfeldspieler auf der 6 und der jüngste je eingesetzte Spieler in der Regionalliga Südwest. Und der zweite ist Alexander Staff, Stürmer, auch 17 Jahre alt, der jüngste Torschütze jemals in der Regionalliga Südwest. Und in diesem Jahr Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold für die U17-Jahrgänge, für die U17-Jährigen. Ja, zwei Spieler, denen vielleicht so ein bisschen auch die Zukunft im deutschen Fußball gehört, die wir vielleicht in Hamburg dann zum ersten Mal auch auf der großen Bühne sehen werden. Wer weiß das schon? Vielleicht sind das Namen, die man sich für das Spiel merken sollte und über die wir hoffentlich nach dem Spiel dann vielleicht nicht mehr so viel sprechen. Wer weiß? Ja, für den HSV könnte es gegen Frankfurt ganz schnell vorbei sein, wenn man dieselbe Leistung wie gegen Hoffenheim zeigt. Jetzt über die nominellen Qualitäten zu sprechen und dann auf Gefahren hinzuweisen, ist jetzt auch so ein bisschen offensichtlich. Ich werde jetzt hier einfach ein paar rausgreifen. Ne? Wir haben das auch gerade eben schon gesagt. Kein HSV-Fan sollte sich so richtig doll wundern, wenn der HSV das Spiel am Wochenende verliert. Ne? Das kann man vielleicht hier einfach diesen Zahn einfach mal ziehen. Zum einen ist da eben die hohe individuelle Qualität der Mittelfeld- und Offensivspieler bei Frankfurt. Die sind jung, die sind kreativ, die kommen zum Teil auf Ideen, auf die viele andere Spieler in der Bundesliga nicht kommen. Uzun, Doan, Knauf, das sind alle Spieler, die sowohl hohe Qualität als Spielgestalter haben aber auch als Abschlussspieler. Uzun und Doan tauchen sowohl bei den Top-Torschützen als auch bei den Top-Vorlagengebern der Frankfurter jeweils unter den Top 3 auf. Also das vielleicht einmal dazu. Frankfurt hat in den letzten beiden Spielen wieder ein bisschen Selbstvertrauen tanken können, nachdem sie zwischenzeitlich eine ganze Reihe hoher Niederlagen haben hinnehmen müssen. Da war die Stimmung auch zwischenzeitlich so ein bisschen schlecht, hatte ich den Eindruck. Da hatte sich Sportchef Kröscher auch mal zu Wort gemeldet. Gegen Barcelona haben sie dann in den vergangenen Wochen in der Champions League aber teuer, haben sich teuer verkauft, haben 1-2 verloren und dann, wie gesagt, gegen Augsburg gewonnen. Formtechnisch wäre ein Aufeinandertreffen für den HSV vielleicht vor 1, 2 Wochen etwas vorteilhafter gewesen, um es mal so zu formulieren. Frankfurt offensiv variables Spiel, ne, muss man auch anerkennen. Die kommen sowohl über die Außen, die kommen aber auch durch die Mitte mit relativ viel Zug, ne, spielen jetzt auch ein bisschen notgedrungen ohne klaren Neuner. Und da hat sich in der Vergangenheit gegen Mannschaften, die vorne keinen so richtig klaren Zielstürmer hatten, immer ein bisschen schwer getan. Ne? Wenn wir uns an Augsburg erinnern, phasenweise auch gegen Hoffenheim. Und ja, es wird spannend sein zu sehen, wie sich die Defensive darauf einstellt, dass da vorne vielleicht nicht so unbedingt jemand lungert, den man gleich aufnehmen kann. So ein klassischer Neuner. Und ja, das wären so ein paar Gefahren, die ich jetzt herausgearbeitet habe. Und es fehlt sozusagen ein Mannschaftsteil in meiner Besprechung, den man bei Frankfurt nicht so richtig als Stärke nennen kann. Und das jetzt sozusagen die Überleitung zu dir, Tim. Du hast Chancen und vielleicht auch einige Schwächen dieser doch ja sehr interessanten Frankfurter Mannschaft herausgearbeitet.
Ja, also erstmal kann man sagen, Eintracht Frankfurt ist eine Mannschaft, die will den Ball haben, die will auch Ballbesitz haben. Die versucht aus dem Mittelfeld sehr pragmatisch zu sein, schnell nach vorne zu kombinieren, aber ist dadurch für eine Ballbesitzmannschaft, und das ist auch so das, finde ich, was ihnen in den Champions League-Spielen immer mal wieder auf die Füße gefallen ist, sehr unsauber mit dem eigenen Ballbesitz. Da läuft echt viel im Aufbau auch schief. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit für den HSV mit der Mittelfeldzentrale. Ich denke hier gerade an Sambi Lokonga und Nikolai Remberg. Wenn man da irgendwie gute Ballverluste kriegt, mit gut meine ich vor allem in einer guten Position vielleicht, dass man dann auf die Schnellen da vorne die Umschaltangriffe nutzen kann. Das ist, glaube ich, eine spielerische Möglichkeit, die der HSV hat. Das andere ist, wenn man im eigenen Ballbesitz, Frankfurt ist eine Mannschaft, die sehr aggressiv und früh den Gegner anlaufen will, die eine hohe erste Pressinglinie hat. Und eine hohe erste Pressinglinie bringt aber mit sich auch immer mit, dass du dahinter Räume hast. Natürlich ist die hohe Pressinglinie von Frankfurt gleichzeitig auch eine Gefahr, weil die unfassbar athletische Menschen da vorne drin haben. Auch wenn die jetzt einen Ansgar Knauf als falschen Neun wieder einsetzen sollten, der hat halt echt Tempo, der Junge. Wenn der da mit Vollspeed auf so ein. Wir denken alle zurück an das 1:0 für Bremen. Beim Nordderby ist das gleichzeitig irgendwo eine halbe Gefahr. Aber wenn der HSV es schafft, da ruhig zu bleiben und einen ruhigen Aufbau hinzukriegen, schafft man es vielleicht gut hinter die erste Linie zu kommen und kann gefährlich in die gegnerische Hälfte kommen. Und jetzt komme ich, glaube ich, so ein bisschen zu dem Mannschaftsteil, den du meintest, nämlich die Defensive bei der Eintracht. Die ist nämlich gar nicht so gut. Und das ist ein geteilter Punkt, den ich hier habe. Ich habe ihn genannt: Heimstärke HSV trifft auf Abwehrschwäche. Eintracht Frankfurt. Fangen wir erstmal mit der Heimstärke des HSV aber trotzdem an. Der Volkspark war, wir hatten es gesagt, zuletzt eine Festung. Man hat 7 Punkte gegen Dortmund, Stuttgart und Bremen zusammengeholt in den letzten 3 Heimspielen. Insgesamt 13 Punkte, das haben wir alles schon gesagt. Diese Symbiose, auch da haben wir schon drüber geredet, zwischen Fans auf den Rängen und Mannschaft auf dem Rasen, die schafft irgendwas. Stadionsprecher Stübi hat es auch ich glaube, das war vor dem Stuttgart-Spiel, wo er meinte, dass der HSV immer eine Chance hat im Volksparkstadion, auch wenn
Ja.
alle da draußen, genau, wenn alle da draußen sagen, dass er keine Chance hat. Und das hat der HSV eindrucksvoll in den letzten 3 Spielen, vor allem wenn man sich 2 der 3 Gegner anguckt, kein Disrespekt an Bremen an der Stelle, aber muss man einfach so ehrlich sagen, eindrucksvoll bewiesen. Und ich teile die Ansicht von Stübi, im Volkspark hat der HSV da durch diese Symbiose irgendwie immer eine Chance. Gleichzeitig kommt mit Eintracht die Mannschaft mit der schlechtesten Defensive der Liga, mit neun und oder zweitschlechteste, Heidenheim ist noch schlechter, aber oder man kann auch sagen, nur Heidenheim ist schlechter. Das klingt vielleicht krasser auch. Man hat aber auch gleichzeitig 29 Tore geschossen, ist damit einer der Top 10 Offenses der Liga. Also, das ist auch da, Jekyll und Hyde ist auch da so ein bisschen so ein Motto. So ähnlich wie beim HSV, von Woche zu Woche ist es bei Eintracht Frankfurt zwischen den Mannschaftsteilen. Bezeichnend dafür das Gladbach-Spiel, finde ich, wo sie 6-0, glaube ich, zur Pause oder 5-6-0 zur Pause führen und am Ende 6-4 oder so aus diesem Spiel rausgehen, wo in der ersten Halbzeit die Offensive alles an die Wand spielt, in der zweiten Halbzeit die Defensive gar nichts an die Wand spielt. Vielleicht, also, das Spiel hat für mich zwei Möglichkeiten. Entweder es wird ein langweiliges Spiel mit wenig Toren oder es wird ein Torfestival. Ich glaube, was dazwischen gibt es hier ehrlicherweise nicht. Und du hast Theat schon angesprochen. Die Abwehrsorgen der SGE im Kader oder die Abwehrschwäche wird jetzt vielleicht auch stärker durch die Probleme im Kader. Tjerd, hast du gesagt, Gelbsperre, Johnny Burkhardt hast du auch gesagt, du hast sie eigentlich ja schon alle angesprochen. Mit Eyas Skiri, defensiver Mittelfeldspieler, auch immer wieder wichtiger Stammspieler gewesen. Oder Weiss Chaibi auch für die Mittelfeldzentrale, sind beide beim Afrika Cup. Da fehlen jetzt 4 wichtige Leistungsträger in der Saison. Und bis auf Burkhardt fehlen die alle, soweit ich das mitgekriegt habe, auch jetzt so zum ersten Mal so richtig. Da muss man erstmal gucken, wie die Mannschaft das aufgefangen bekommt. Hinzu kommt, und da habe ich jetzt hier Insider-Infos von meinem Frankfurt-Kumpel, liebe Grüße. Robin Koch schleppt sich wohl schon seit Wochen mit Wadenproblemen rum, ist auch deswegen in der Halbzeit gegen den FC Augsburg ausgewechselt worden. Das ist so ziemlich die Innenverteidigung der Frankfurter gerade. Namdi Collins gibt es noch. Und auf der anderen Seite hast du einen Nathaniel Brown. Du hast ihn gelobt vorhin mit Nationalmannschaftsdebüt, und das ist auch richtig. Aber der Junge ist wahnsinnig überspielt. Der hat halt eigentlich kein Backup. Theat muss gefühlt immer auf Linksverteidiger aushelfen. Die Frankfurter haben jetzt reagiert und haben mit Keita Kuzugi einen Linksverteidigerersatz jetzt geholt. Der kann uns aber relativ egal sein, ehrlicherweise, jetzt für die Besprechung, weil der gegen Hamburg logischerweise noch nicht spielen darf, weil der erst dann zum 1.1. nach Frankfurt wechselt. Das heißt, auch deren Linksverteidiger, Nathaniel Brown, muss jetzt spielen, weil nicht Theat für ihn einspringen kann, ohne Pause und im Sturm. Weil auch Wahi droht auszufallen, hast du gerade eigentlich nur Jessic Ngangkamp, der eigentlich schon aussortiert war, und halt jenen Jugendspieler, den du angesprochen hast. Also auch da wird es echt spannend. Und ich glaube, ja, ich gebe dir recht, vor 2, 3 Wochen wäre es vielleicht besser gewesen, auf die zu treffen. Auf der anderen Seite, mit den Personalsorgen, die wir selber haben, ist es vielleicht ganz gut, dass wir jetzt auf eine Eintracht treffen, die selber große Personalsorgen hat. Und dann wird es am Ende vielleicht auch da wirklich darauf hinauslaufen, welche Mannschaft das Ganze besser kompensiert bekommt, ehrlicherweise. Dann tippen wir die Aufstellung, wie wir das immer machen, bekanntlich. Im Tor, unsere einzige verlässliche Bank in dieser Saison, vor allem was Einsatzminuten betrifft, bleiben wir, denke ich mal, beide bei Heuer Fernandes. Da
So
gibt
sieht's
es nichts
aus.
dran zu rückeln. Dann die Dreierkette. Hast du eine Änderung oder gehst du auch mit den üblichen Verdächtigen Capaldo, Vušković und Torunariga?
Ja, ich habe eine Änderung, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass nicht, also ich habe keine Änderung, ich könnte mir vorstellen, dass wir dann zum nächsten Spiel eine Änderung haben, aber mal gucken.
Dann die Viererreihe davor, die Schienen. Wen hast du auf der rechten Schiene? Das ist ja so die spannendste Position eigentlich.
Ja, ich habe Mikkel Bronsis.
Oh, ich habe Kocholeisch, Willi. Damit wird es spannend. Auf der linken Schiene haben wir gesagt, führt vielleicht auch so ein bisschen leider aktuell kein Weg an Miro Muheim vorbei, weil es einfach keine Alternative gibt. Mittelfeldzentrale, Nicolai Remberg kommt zurück, rückt wahrscheinlich bei dir auch direkt wieder in die Startelf.
So ist es.
Daneben Daneben wahrscheinlich auch Albert Sambi Lokonga.
Ja, genau. Wäre offensichtlich ja auch gar nicht fit, deswegen, aber ich hätte Sami Lukonga auch so aufgestellt.
Und jetzt wird spannend. Die Dreierreihe vorne. Das ist unser dezimierter Mannschaftsteil. Wen hast du da, Bent?
Ja, ich hab auf dem rechten Flügel Philipp, dann in der Mitte Königsdörfer und links Baldi. Und ich muss ganz ehrlich sagen, boah, also mal sehen, ne? Mal sehen.
Ja, mal sehen. Wie gesagt, die einzige Hoffnung, ich habe es ja vorhin gesagt, wenn du es schaffst, dieses aggressive Pressing von der Eintracht zu überspielen, hast du vielleicht die Chance mit dir, weil die haben wirklich Tempo, die drei, ne? Gerade Fabio Baldé, dass du darüber vielleicht, das hat auch schon gegen Hoffenheim echt ein paar gute Konterangriffe gefahren. Aber ich gebe dir schon recht, der Toroutput dieser Dreier-Truppe ist halt wirklich gering. Und du brauchst halt Tore, um ein Fußballspiel zu gewinnen. Gewinnen sie es denn? Was tippst du denn?
Also, wir haben am Montag beide ja das Spiel Manchester United gegen Bournemouth oder Bournemouth gegen Manchester United geguckt.
Ja.
Ich tippe es ein 4-4.
Jetzt wirklich? Ja, geil. Ich tippe auch ein Unentschieden, aber nicht so torreich wie du. Ich sage 1-1, weil ich in den letzten Wochen mit Heimspielen 1-1 immer sehr gut gefahren bin und ich hoffe, dass ich damit einfach eine Art Aberglaube in mir selber befriedigen kann.
Ja, ich will keine Niederlage tippen, ne? Aber ich will jetzt auch nicht, also, boah, ich finde es schwierig, aber wir haben gesagt, es sind beides Truppen, die wirklich, die wild sind, ne? Bei denen du nie so können, ganz genau weißt, was passieren wird. Deswegen kann man schon vorstellen, dass es ein Spektakel wird. Und ich hoffe einfach, dass der HSV sich bestmöglich aus der Affäre zieht. Und es ist nicht so ganz ernst gemeint, aber ein torreiches Unentschieden würde ich nehmen.
Ja, ich bin live im Stadion. Meine Freundin ist das erste Mal seit langer Zeit wieder mit dabei. Wir würden uns auch über ein 4-4, glaube ich, nicht beschweren.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
So, und dann kommen wir noch am Ende der Folge, wie ihr das von uns kennt, zu Moin Mädels. Und ja, was die Männer können, das können die Frauen auch genauso gut, denn die HSV-Frauen tun es den Männern gleich und kommen in München mal so dermaßen unter die Räder. 0-6 zeigt die Anzeigetafel am FC Bayern Campus, was ich übrigens immer noch eine Frechheit finde, dass die Frauen da spielen vom FC Bayern, was aber auch nicht mehr lange der Fall sein wird. Sie haben ja den Sportpark in Unterhaching jetzt für die Frauen unter anderem gekauft. Aber die Anzeigetafel sagt am Ende 6-0 aus oder 0-6 aus Sicht des HSV. Und das Schlimme ist, jetzt droht zum Ende des Jahres auch noch direkt die nächste Packung am Wochenende. Denn die HSV-Frauen müssen auswärts beim VfL Wolfsburg ran, die zum einen eine sehr gute Qualität haben, auf der anderen Seite auch noch eine offene Rechnung mit den HSV-Frauen aufhaben. Wir erinnern uns an das 3-3 am ersten Spieltag der Hinserie. Sonntag 18:30 ist Anstoß, ist eine gute Uhrzeit im Vergleich zu den Männern, um sich das auch anzugucken. Wir drücken natürlich allen den HSV-Frauen die Daumen, aber aktuell deutet leider alles darauf hin, dass die HSV-Frauen anders als die Männer auf einem direkten Abstiegsplatz überwintern müssen. Und das macht schon so ein bisschen Sorgen. Auf der anderen Seite ist Essen auch aktuell nur 2 Punkte weg, aber es ist halt auch nur noch Essen, mit denen du dich zusammen mit Jena um den einen verbliebenen Platz in der Liga aktuell streitest. Der Rest ist dem Ganzen ein bisschen enteilt. Also es bleibt bedenklich. Der HSV hat auf jeden Fall in 2 Spieltage nach Rückstart sozusagen im Januar das Do-or-Die-Spiel zu Hause gegen Essen. Und da müssen die Mädels dann auf jeden Fall spätestens dann liefern. Aber Bent, ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, egal ob Männer, ob Frauen, ob Jugendmannschaften, München ist sportlich kein gutes Pflaster für den HSV, oder?
Nee, gar nicht. Und das ist auch, also die HSV-Frauen spielen ja auch im Pokal nochmal gegen Bayern. Das war irgendwie jetzt nicht die allerbeste Werbung, um sich irgendwie für dieses Spiel Tickets zu holen oder so, weil man schon gesehen hat, okay, das sind einfach, die Mannschaften begegnen sich vielleicht gar nicht so unbedingt auf Augenhöhe. Und ja, du hast es schon gesagt, die Perspektive jetzt auf einen Abstiegsplatz zu überwintern, ist leider realistisch. Auf der anderen Seite hast du dieses Heimspiel gegen Essen und wenn ich der Verein wäre, würde ich glaube ich versuchen, da mal ein bisschen zu mobilisieren. Ne? Also vielleicht ist dieses Spiel, auch wenn es jetzt vom Papier her gar nicht so attraktiv erscheint, vielleicht sogar wichtiger als dann irgendwie so ein Heimspiel gegen Bayern oder so, bei dem du sportlich vermutlich die Niederlage schon mal einkassieren kannst. Aber gerade in solchen Spielen, in denen vielleicht auch so eine Kulisse, die die Fußballerin aus Essen vielleicht gar nicht so kennen, auch einen Unterschied machen kann, warum nicht? Also warum nicht alle gegen Essen mal hingehen und gucken, ob man da vielleicht mit einem Sieg dann auch das Ruder vielleicht nochmal wieder umreißen könnte.
Ja, bei allem nötigen Respekt vor der SG Essen, die spielen halt echt vor ein paar hundert Leuten an der Hafenstraße, ne? Die meisten Spiele. Also da ist wirklich sehr viele leere Ränge immer. Und ich kann den Appell nur verstärken, den du gesagt hast. Dieses Essen-Spiel, das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen das wichtigste Spiel für die HSV-Frauen. Geht dahin. Und wenn ihr Zeit habt, unterstützt die Mädels. Wenn wir eine Chance haben, noch irgendwie auf diesen verfluchten 12. Tabellenplatz, dann wahrscheinlich da, weil wenn Essen das gewinnt, wird es ganz schwer für die HSV-Frauen. Deswegen, die brauchen euch und die zählen auf euch und so teuer sind die Tickets auch nicht verglichen mit den Herren, das ist ja auch immer ein beliebtes Ding. Und so teuer wie die WM-Tickets sind sie auf gar keinen Fall. Also seht zu, dass ihr da, wenn ihr Zeit habt, da hingeht und die Frauen unterstützt. Da, der Appell ist doch ein schönes Schlusswort für diese Folge. Noch eine kleine Ankündigung von Ben und mir unsererseits. Wir werden nächste Woche noch einmal erscheinen, nach dem Frankfurt-Spiel natürlich. Wir werden dann auch einen großen Recap auf die erste Bundesliga-Halbserie. Ja, wir wissen, die Hinrunde geht offiziell noch 2 Spiele, aber gefühlt ist das das Ende der Hinrunde für uns. Deswegen werden wir das nutzen, diesen Moment, um da einmal so einen großen Recap zu machen. Und dann werden wir das machen, was ihr hoffentlich auch alle macht. Uns die Zeit nehmen, die besinnliche Zeit der Feiertage, vielleicht mit der Familie, vielleicht mit Freunden, jeder wie er will. Auch alleine ist fein, aber einfach so ein bisschen Besinnlichkeit und werden dann mal 2 Wochen den HSV HSV sein lassen und werden dann mal die 2 Wochen mit Silvester und Weihnachten uns auf uns konzentrieren und kommen dann mit neu getankter Stärke, kommen wir dann im Januar zurück. Das ist der Plan und da habt ihr ihn
Und
jetzt schon
hoffentlich
mal
mit einem neuen
gehört.
Stürmer.
Und hoffentlich mit einem neuen Stürmer, genau. Oder zumindest mit Gerüchten, die wir dann besprechen können, mit konkreten. Das wäre doch was Schönes. Damit, Ben, würde ich sagen, belassen wir es dabei. Wir freuen uns alle nochmal am Wochenende, dass wir den HSV gucken können. Der HSV, ähnlich wie Eintracht Frankfurt, schleppt sich auch so ein bisschen Richtung Winterpause mit den ganzen Verletzungen. Von daher können wir, glaube ich, alle froh sein, dass man mal 2 Wochen durchatmen kann danach. Wir hoffen natürlich, der HSV schafft es irgendwie, uns da in einer guten Stimmung in die Feiertage zu entlassen. Aber ich bin erstmal optimistisch, dass da vielleicht was drin ist und würde deswegen sagen, Ben, wenn du nichts mehr hast.
Vorschusslücklich.
Sehr gut, dann, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.